ARD.
Katharina, wir empfehlen ja so viele Bücher hier, aber wo holst du dir eigentlich deine Buchtipps her? Hast du da auch jemanden, der was empfiehlt? Buchhändler, Lieblingsbuchladen, Verlage?
Ich vermeide es ja, in Buchläden zu gehen, weil ich dann da noch Bücher kaufe, zusätzlich zu den sehr, sehr vielen Büchern, die auf meinem Schreibtisch liegen. Deswegen, ja, also mein Schreibtisch empfiehlt mir eigentlich Bücher. Ich stapel die da und sortiere die ein kleines bisschen vor und dann gucke ich, was mich anspricht.
Ist das dann das Cover oder irgendwelche Triggerwörter? Oder
ja, sowohl als auch. Also schon Cover ist natürlich der erste Eindruck und wenn das schön aussieht, dann gucke ich kurz auf den Klappentext und wenn da irgendwas mit England oder Frankreich steht oder Familiengeschichte, es ist ja nicht nur England oder Frankreich, aber halt so Wörter, wo ich denke so, ach, ja. Und so insgesamt von der Handlung und dann nehme ich es mit und gucke, was passiert.
England und Familiengeschichte steht ja auch auf einem Buch, über das wir heute sprechen werden. Ich bin gespannt, ob das dir nur von den Wörtern gefallen hat oder auch so richtig.
Ja, genau. Das ist sehr interessant, dass der Bestseller, den wir letztes Mal gezogen haben oder ihr letztes Mal gezogen habt, ein Buch ist, das mir auf der Leipziger Buchmesse schon empfohlen wurde. Eatreceive, der Podcast, der das Lesen feiert. Schön, dass ihr heute wieder mitfeiert und auch in dieser Folge 1 nach den 5 Jahre Eat, Read, Sleep Festivaltagen, möchte ich sagen, haben wir wieder einige Bücher dabei und sind auch jetzt wieder hier in unserem schönen Studio angekommen. Und ich bin auch wirklich diesmal besonders gespannt, Jan, wie deine Meinung ausfällt, vor allem zu dem Bestseller und auch zu dem Buch, was ich mitgebracht habe. Und wir sind natürlich auch wieder sehr vielfältig unterwegs in dieser Folge. Wir haben einen Klassiker der True-Crime-Geschichten dabei, ein preisgekröntes Buch aus Kanada, eine Liebesgeschichte aus England und eine Liebesgeschichte aus den USA. Also, wenn da nichts dabei ist, weiß ich auch nicht. Wir sind Katharina Marenholz
und Jan Ehlert. Wir sind Kulturredakteure beim Norddeutschen Rundfunk, bei NDR Kultur. Und wir reden nicht nur über Bücher, streiten nicht nur über Bücher. Es gibt bei uns auch immer, um die Stimmung zu schaffen, die Atmosphäre zu schaffen, zum Einstieg etwas zu essen. Und diesmal habe ich, das war ja ein bisschen mein Vorsatz für dieses Jahr, wieder einmal für dich gebacken.
Die literarische Vorspeise.
Erkennst du es schon?
Ananastorte ist das, glaube ich. Mhm. Sieht sehr interessant aus. Aber ich wüsste jetzt, also wenn ich müsste, muss ja dann aus dem Bestseller sein. War da was mit der Ananastorte? Oh Gott, ich erinnere mich.
Ich hatte ja in der letzten Folge meinen Geburtstagskuchen mitgebracht, den alten Hund, den ich immer zum Geburtstag kriege. Das ist jetzt der Geburtstagskuchen von jemand anderem. Der Geburtstagskuchen von Bobby Johnson. Und das ist eines der Kinder aus unserem aktuellen Bestseller.
Ah, guck mal, das habe ich schon
wieder
vergessen,
was der ist. Da wird der Geburtstag beschrieben von Bobby. Meine Mutter hasste Kochen, sagt die Erzählerin, als wir Kinder noch zu Hause wohnten und überließ es vorwiegend meinem Dad. Aber als Großmutter ist sie eine andere Frau und bespricht dann den Speiseplan. Heute Abend gibt es Rindergulasch. Das habe ich dir erspart.
Das hast du nicht mitgebracht.
Und zum Nachtisch gestürzten Ananaskuchen, den Bobby am liebsten mag.
Oh, gestürzter Kuchen, das habe ich auch schon mal gemacht. Tartatin ist auch gestürzter Kuchen. Ja. Das heißt, man backt den umgekehrt.
Ja, man legt zuerst ganz viel Zucker drauf, damit es so eine Art Glasur,
immer gut,
kristallisierten Zucker gibt. Dann legt man die Früchte rein, in diesem Fall die Ananas und die Kirschen, die ich in diese Ananas reingelegt habe.
Ja, sehr schön
habe.
Hast du das gemacht.
Und dann kommt der Teig oben drauf.
Ja, wow. Es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Und Ananas, ich glaube, ich habe noch nie Ananaskuchen gegessen. Und auf jeden Fall noch keinen gebacken. Also ich bin gespannt. Dann gib
ja, dann
mal her.
Schneide ich doch mal an.
Wir haben gar keine Teller.
Ich habe Servietten mitgebracht.
Ah, okay.
Da sehr viel Zucker, da ist und sehr viel karamellisiert ist, ist er auch sehr klebrig.
Mhm.
Ich bin gespannt. Ich habe ihn noch nicht probiert.
Ich finde, der sieht gar nicht so klebrig aus.
So, probier mal eine Ananasscheibe mit Kirsche.
Ja, sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Unten Teig,
ja.
Also jetzt unten Teig, ehemals oben und oben drauf die Früchte. Ich probiere. Ja, ananasig.
Es ist auch im Teig Ananassaft. Das ist eines der Geheimnisse.
Ah, ich bin froh, dass keine Tomatensuppe im Teig ist. Ist gut. Ja,
kann man essen.
Ist
also,
gut.
Ich verstehe, warum Bobby Johnson das immer zum Geburtstag haben wollte.
Also Ananas schmeckt interessant auf Kuchen, schön frisch.
Bobby Johnson ist ja eine Figur aus dem Buch, das wir gemeinsam gelesen haben und zumindest das Essen schmeckt. Ob unser Rest auch geschmeckt hat, da bin ich gespannt.
Die Bestseller-Challenge.
Wie Risse in der Erde heißt der Bestseller, den wir gezogen haben, von Claire Leslie Hall. Von der Autorin habe ich noch nie was gelesen vorher. Und das Buch beginnt mit einem Prolog. Das ist ja für mich manchmal ein bisschen schwierig. Man ist vor Gericht, ein Farmer ist tot, aber wer vor Gericht steht, weiß man noch nicht. Fand ich okay den Prolog, also damit konnte ich total leben. Der Roman spielt dann auf verschiedenen Zeitebenen in England, auf dem Land. Die Protagonistin ist Beth, ein Mädchen aus einfachen Verhältnissen, die sich mit 17 in Gabriel verliebt, den Sohn der etwas schnöseligen Leute im Herrenhaus. Und die beiden erleben dann einen leidenschaftlichen, wunderbaren Sommer. Aber dann findet diese Love Story ein ziemlich unschönes Ende. Das ist die Zeitebene, die 1955 spielt. Die andere, 13 Jahre später, da ist Beth mit Frank verheiratet. Und beide leben auf Franks Farm, sind sehr glücklich, obwohl sie vor nicht allzu langer Zeit ihren 9-jährigen Sohn Bobby verloren haben. Jener Bobby mit dem Ananaskuchen. Wie und warum Bobby gestorben ist, erfährt man ganz lange nicht. Aber das Buch beginnt in dieser späteren Gegenwart, 13 Jahre später, 1968, direkt mit einer sehr dramatischen Szene. Beth und Frank und Franks Bruder Jimmy sind mit den Schafen zugange, die da zu der Farm gehören. Die haben gerade Lämmer bekommen. Dann kommt ein Hund, stürzt sich auf die Lämmer, tötet 3 Lämmer und wird von Jimmy erschossen. Und das Drama geht noch weiter. Es war nämlich der Hund von Leo und Leo ist der Sohn von Gabriel. Der hat inzwischen Karriere als Schriftsteller gemacht, ist gerade frisch getrennt und jetzt mit seinem Sohn zurück in sein Heimatdorf gekommen. Der Sohn ist natürlich am Boden zerstört, weil sein Hund tot ist und Beth kümmert sich dann um Leo, beruhigt ihn, sie begraben den Hund und sie freundet sich auch ein bisschen mit dem Jungen an und kommt auch Gabriel wieder näher. Und in Rückblicken erfährt man dann nach und nach die Story, was zwischen Gabriel und Beth passiert ist, wie Frank ins Spiel kam, was eigentlich mit dem Sohn passiert ist und so weiter. Also eine Menge wird in Rückblicken erzählt. Und ich finde sehr interessant zu lesen, wie unglaublich dieses Buch polarisiert. Also wir haben so unterschiedliche Meinungen bekommen und es erwarten offensichtlich einige Menschen einen Streit zwischen uns an.
Ich bin gespannt. Also ich verstehe, warum das Buch polarisiert, weil ich Teile davon richtig gut fand und Teile davon richtig schlecht.
Ah, okay.
Vielleicht sind es dann die beiden, je nachdem, was überwiegt. Was ich zum Beispiel sehr verwirrend fand, in diesem Fall hätte ich gut auf den Prolog verzichten können, zumal nach dem Prolog wir ganz schnell durch 3 Zeitebenen, glaube ich, springen.
Ja, ist noch eine andere.
Und bis man erstmal überhaupt sich orientiert hat, ist man gefühlt schon auf Seite 50. Also das dauert eine Weile, bevor man überhaupt so einen kleinen Überblick
kriegt. Das hat mich
kriegt.
Nicht gestört.
Ja. Dann finde ich die Rückblenden, wie sie aufgeteilt sind, dass im Prinzip die Geschichten am Hand von der Beziehung von Beth zu unterschiedlichen Männern oder auch Kindern, Bobby ist ja auch einer davon, erzählt wird. Das finde ich sehr gut gemacht. Und dieser Sommer mit Gabriel, wie er beschrieben wird, wie die beiden sich auf eine doch sehr, ja, sagen wir mal, ausgefallene Art kennenlernen und anfreunden, das finde ich toll. Diese Standesunterschiede, die sich in ganz vielen kleinen Details zeigen. Gabriels Familie hat ja Geld. Also serviert eine Klassenkameradin von Beth beim Essen, als sie da hinkommt. Und sie fühlt sich völlig unwohl und will mit dem Mädchen sprechen, was die Mutter, übrigens eine der fiesesten Mütter der Literaturgeschichte,
ja,
würde ich sagen, könnte eine böse Stiefmutter im Märchen sein, was die Mutter natürlich überhaupt nicht gutheißen kann und Beth auch schon absolut nicht akzeptiert, weil sie aus einer ärmeren Familie kommt. Und auch den Bruch mit Gabriel kann ich logisch nachvollziehen. Auch die Liebesbeziehung zu Frank, das finde ich, läuft gut. Und dann bin ich am Ende, als es zum Prozess kommt, wieder rausgekommen. Da hat mein Kitschradar ganz kräftig ausgeschlagen, weil es da doch aus meiner Sicht sehr in die Länge gezogen wird. Sehr oft die große Liebe, das große Drama, das große Entsetzen geschildert wird, was man durchaus etwas hätte raffen können. Also der Mittelteil, so von Seite 50 bis 50 Seiten vor Schluss, großartig, Einstieg und Ende, hat mir beides nicht gefallen.
Also Ende kann ich nachvollziehen, mir ging es allerdings trotzdem anders. Ich habe es ja bekommen auf der Buchmesse vom Verlag mit den Worten, das ist bestimmt was für dich. Dann habe ich im Klappentext den Blurb von Delia Owens gelesen, das ist die Autorin von Gesang der Flusskrebse, und den Satz, sie kümmern sich aufopferungsvoll um Land und Tiere und genießen ihre Liebe. Und das hat mich irgendwie abgeschreckt. Ich dachte, oh Gott, das ist jetzt so ein
Naturkitsch-ländliches
Ding. Ja, ist es ja nicht. Deswegen habe ich es aber seit März nicht zur Hand genommen wieder. Und jetzt musste ich es ja lesen und ich fand es einfach so schön. Fast die Brücken am Fluss und Love Story schön. Also so ein Buch, in das man echt so reinsingt, das durchliest, mitleidet. Man muss das akzeptieren, dass Gabriel und Beth in einer entscheidenden Situation nicht kommunizieren. Das ist dir ja auch nicht schwer gefallen, mir auch nicht. Ist ein bisschen unglaubwürdig, aber so funktionieren fast alle tragischen Liebesgeschichten. Das muss man einfach schlucken, sonst kommt man da nicht weiter.
Es wird ja zumindest auch eine Erklärung abgegeben.
Ja,
es wird
ja genau.
Nicht einfach nur behauptet, ich habe es nicht gemacht, sondern es gibt ja Gründe.
Genau, es gibt Gründe. Und ich bin dann so durchgerauscht durch das Buch. Ich hatte überhaupt kein Längeempfinden. Es ist in Teilen kitschig, gebe ich total zu, habe ich trotzdem gerne gelesen oder vielleicht auch gerade deshalb. Wobei, weiß ich nicht, manchmal stört mich das auch, aber hier hat es mich nicht gestört. Und ich finde, es wird so ein wunderbares Bild von Familie und Achtung, das klingt jetzt auch sehr kitschig, eine sehr anrührende Beschreibung von Mutterliebe geliefert in diesem Buch, wie sie über ihren eigenen Sohn in Rückblicken erzählt. Oh Gott, das hat mich so berührt. Und was ich auch sehr schön fand, wie Väter, auch Mütter, aber auch vor allem Väter, sich verändern, wenn sie Großväter werden. Fand ich auch sehr schön beschrieben. Und ich fand es wahnsinnig gut aufgebaut. Ich wusste ganz lange nicht, was am Ende passiert. Es kommen dann ein bisschen viele Zufälle, okay, geschenkt. Aber auch der Prolog hat mich insofern nicht gestört, weil ich mich in diesem Fall tatsächlich die ganze Zeit gefragt habe, was passiert, wenn man weiß, dass am Ende irgendjemand tot ist und jemand anderes angeklagt wird, hat das dem Ganzen so eine andere Spannung gegeben?
Ja, verstehe ich. Wäre es auch nur der Prolog gewesen und dann nicht gleich drei Zeitebenen als Sprung hintereinander. Prolog und wir beginnen mit der Geschichte. Das hätte ich gefunden. Rausgebracht hat mich immer die Zeitebene des Prozesses, wo dann auch auf eine, finde ich, doch etwas bemühte Art vermieden wird, bloß nicht zu sagen, wer denn jetzt angeklagt ist. Natürlich, dann ist ja die Spannung raus.
Ja.
Aber hätte man diese auch sehr kurzen Kapitel wirklich gebraucht, hätte man nicht am Ende einfach auch den Prozess erzählen können. Wie gesagt, den Großteil, die Mitte, habe ich genauso wie du durchgelesen und fand das sehr gut konstruiert, auch sehr nachvollziehbar. Auch die Charaktere in ihren Handlungen. Frank zum Beispiel, wenn wir über Mütter und Großväter reden, Frank als Vaterfigur ist auch eine sehr toll, sehr vielschichtig und am Ende finde ich auch sehr glaubhaft konstruierte Figur.
Wir haben sehr viele unterschiedliche Meinungen dazu bekommen. Positive, wie zum Beispiel von Lewe, die auch geschrieben hat, ich fand das Buch so, mit sehr vielen O's, schön. Es gehört mit auf meine Shortlist für 2025, also schon jetzt ein Jahreshighlight, haben auch übrigens viele geschrieben von euch. Und Christine, die geschrieben hat, mein bestes Buch in diesem Jahr, sie schreibt, und das ging mir auch so, ich habe in diesem Buch gelebt. Das finde ich immer schön, wenn man das kennt, dass man in dem Buch so, dass man richtig die Personen hinterher vermisst, als ob sie für kurze Zeit zu der Familie gehört haben. Aber wir haben halt auch wirklich negative Meinungen bekommen von Irmgard zum Beispiel, die geschrieben hat, es wirkt sehr konstruiert, die Hauptperson schablonenhaft, ohne Tiefe. Also sie scheint richtig sauer zu sein. Die Handlung unglaubwürdig und vorhersehbar. Ich verstehe den Hype um dieses Buch überhaupt nicht. Und Doris schreibt, mich hat das Buch leider nicht überzeugt. Die Handlung, auch auf sie, wirkte sehr konstruiert. In dieser negativen Art kann ich da wirklich gar nicht mitgehen.
Nein, ich fand, die Handlung war nachvollziehbar. Also es könnte sich so abgespielt haben.
Ja.
Das würde ich so unterschreiben.
Gut, da sind wir uns ja einig. Also doch kein Streit an dieser Stelle.
An dieser Stelle nicht.
Nein. Oh Gott. Wie Risse in der Erde heißt dieses Buch, übersetzt von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Übrigens interessant, die haben auch Gesang der Flusskrebse, Offene See und Eine Frage der Chemie übersetzt. Haben wir alles schon hier gelesen, ist auch ein sehr bekanntes Übersetzerpaar. 400 Seiten erschienen bei Piper, 24 Euro.
Also scheint dich der Piper Verlag ja doch ganz gut zu kennen mit dieser Empfehlung.
Irgendwie schon. Ich fand es übrigens auch gar nicht naturkitschig. Im Gegenteil, diese Landschaftsbeschreibung war man sehr dosiert. Die haben mir sehr gut gefallen.
Oh, dann bin ich gespannt, was du zu dem Buch sagst, was ich mitgebracht habe. Denn da gibt es auch Landschaftsbeschreibungen, einige. Und das war auch eine Empfehlung von einem Verlag, von HarperCollins. Sarah Speicher hat mich besucht und hatte das ganze Programm dabei. Die betreut ganz viele Verlage und sagte, dieses hier, das ist ganz bestimmt etwas für dich. Und dann, wenn mir jemand das sagt, dann will ich ja doch auf jeden Fall reinlesen und bin neugierig und bin tatsächlich hängen geblieben. Denn es hat ganz viele Wörter, wo ich sofort sagen würde, check, check, check.
Ah, interessant, auf dem Klappentext.
Ja, zumindest in der Beschreibung, die Sarah mir erzählt hat. Es spielt in der Kultur der Mi'kmaqs, das sind indigene Ureinwohner in Kanada. Es hat in Kanada schon einige große Preise gewonnen und es ist eine erschütternde Geschichte.
Aha, lustig.
Also?
Das Wort, was mir sofort ins Auge gesprungen ist, denn ich hatte es auch schon in der Hand, bevor du gesagt hast, dass du es mitbringst, also schon vor ein paar Monaten. Das Wort, was mir aus dem Klappentext ins Auge gesprungen ist, warum ich angefangen habe, es zu lesen, war Maine. Aha. Und Maine ist irgendwie so ein Bundesstaat in den USA, der mich fasziniert. Vielleicht auch wegen John Irving, ich weiß nicht.
Stephen King, alle Bücher von Stephen King, ja, fast alle spielen in Maine. Wir kommen da vielleicht nochmal zusammen. Das Buch, über das wir sprechen, heißt Beeren pflücken, hat Amanda Peters geschrieben, eine Autorin, von der ich bis jetzt auch noch nichts gelesen hatte. Und worum geht es? Das verrät uns gleich der erste Satz. An dem Tag, als Ruthie verschwand, waren die Kriebelmücken irgendwie besonders hungrig. Und ich hatte so ein Flashback, du auch, an Der Gott des Waldes von Liz Moore. Da verschwindet ja auch ein Mädchen und es gibt Kriebelmücken.
Ja, stimmt. Kriebelmücken hasse ich sehr, sehr, sehr.
Die sind mir vorher noch nie begegnet in der Literatur und jetzt zweimal ganz schnell hintereinander.
Aber in echt?
In echt, ja.
Oh, furchtbar.
Also Ruthie verschwindet am Tag der hungrigen Kriebelmücken. Ruthie ist das jüngste Kind einer Mi'kmaq-Familie, die sich ihr Geld unter anderem mit Beerenpflücken verdienen. Für weiße Farmer arbeiten sie auf den Feldern. Ruthie ist, das weiß man nicht so genau, 5, vielleicht 6 Jahre alt und sie ist eben plötzlich nicht mehr da. Die Polizei ist nicht besonders daran interessiert, das Mädchen zu suchen. Kinder spielen keine so besondere Rolle, schon gar nicht Kinder von indigenen Familien. Und auch der Farmbesitzer ist irgendwann vor allem daran interessiert, dass die Körbe weiter gefüllt werden, anstatt dass das Mädchen wieder auftaucht. Und so ist die Familie dann allein in ihrer Angst und mit ihrer Verzweiflung, aber hat eben auch bis zum Schluss immer noch die stille Hoffnung, dass Ruthie noch am Leben ist. Die Mutter glaubt ganz fest daran und auch Joe, ihr älterer Bruder, glaubt tief im Herzen, dass sie immer noch lebt und irgendwann zurückkommen wird. All das wird uns erzählt, zunächst aus der Perspektive von eben diesem Joe, der Letzte war, der sie gesehen hat, bevor sie verschwand. Und inzwischen sind viele Jahre vergangen. Joe ist ein alter Mann geworden und liegt im Sterben und denkt jetzt noch einmal daran, was damals passiert ist und wie das sein Leben, aber auch das seiner ganzen Familie für immer verändert hat. Und dann springen wir zu einer anderen Erzählerin, zu Norma, eine junge Frau, die sich ebenfalls zurückerinnert. Und ziemlich schnell wird klar, Norma ist wahrscheinlich Ruthie. Sie weiß es nur nicht. Sie hat diesen Teil der Vergangenheit völlig verdrängt, aber es gibt ganz viele Anzeichen. Warum gibt es keine Kinderfotos von ihr vor dem Alter von 6? Warum hat sie dunklere Haut als ihre Eltern? Und warum sind da diese nächtlichen Träume, wo sie sich an Details erinnert, die doch eigentlich wir aus der Geschichte von Joe und von Ruthie kennen? Ein blauer Plastikeimer beispielsweise. Man fragt sich also, was ist damals eigentlich passiert? Warum hat diese Familie, bei der sie lebt, denn irgendwann gesagt, du bist jetzt unsere Tochter und warum erzählt es ihr keiner? Und was ich an diesem Buch so gelungen finde, ist, wie sich diese Geschichten dann annähern, aufeinander zulaufen. Beide werden älter, ihr erzählen ihr Leben und man wartet darauf, dass sich beide jetzt vielleicht doch endlich noch einmal kurz vor Joes Tod noch einmal begegnen. Und man sieht diese Gegensätze, die Amanda Peters kreiert. Da haben wir auf der einen Seite Normas Familie, die Geld hat, die ihr ganz viel bieten kann. Aber sie kann ihr eben nicht das Gefühl von Liebe, von Familie, von richtiger Mutterschaft bieten. Norma ist also extrem einsam oder Ruthie. Und Joes Familie, die hat zwar nichts, aber die hält durch alle Schicksalsschläge zusammen und weiß bis zum Schluss, wer sie ist. Und als Joe im Sterben liegt, kommen natürlich alle, die noch leben, zu ihm, um bei ihm zu sein. Da haben wir also auch die Entwurzelung, die Norma fühlt und die Verwurzelung, die Joe fühlt mit der alten Tradition seines Volkes. Und dann sind eben auch diese größeren Fragen, neben diesen interessanten Einblicken in die Kultur der Mi'kmaqs, was ist eigentlich Familie, was ist Zugehörigkeit, wie lange kann man die Sehnsucht, die Hoffnung auf ein verlorenes, verschwundenes Familienmitglied aufrechterhalten? Also auch große Gefühle, auch obwohl relativ schnell ja klar ist, Ruthie lebt, finde ich einiges an Spannung. Ein Buch, das mich wirklich überzeugt hat.
Mich hat er übrigens auch gleich das Cover angesprochen, weil es voller Blaubeeren ist. Mhm. Sind ja Blaubeeren, die sie pflücken. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. Ich wollte es sehr gerne mögen, aber ich habe es dann tatsächlich, als ich es vor ein paar Monaten angefangen habe, wieder weggelegt. Weil ich fand, man wusste schon zu viel. Also das, was du sagst mit der Spannung. Das Mädchen ist weg. Man wusste, dass das jahrzehntelang sich nicht auflöst. Und man weiß aber, man ahnt sehr deutlich, dass es sich am Ende auflöst. Und das mit dieser anderen Familie, also man weiß sehr viel, also deswegen würde ich auch, ich habe eben kurz überlegt, ist das ein Spoiler, was du gesagt hast? Aber nein, alles, was du gesagt hast, weiß man sehr schnell. Und es lebt von der Beschreibung auch dieser Landschaft, dieser Kultur, den Familiengefühlen und wie die alle zueinander stehen. Aber mich hat es, also erstens fand ich, man wusste zu viel, ich hatte diese Spannung nicht mehr, es bis zum Ende zu lesen. Und ich wusste auch ja schon, dass es wahnsinnig traurig ist, wenn dieses Mädchen erst nach so langer Zeit wieder zu ihrer Familie kommt und die Vorstellung, so ein Kind verschwindet. Gott, ich fand, es war so viel Leid in diesem Buch. Es ist ja nicht nur, dass dieses Kind verschwindet. Der eine Bruder, aus der indigenen Familie stirbt. Der andere, das weiß man ja auch schon am Anfang, ist halt todkrank. Also es ist wahnsinnig viel Leid in diesem Buch und es ist ohne Zweifel ein gutes Buch. Muss man aber vielleicht in der richtigen Stimmung lesen. Es ist jetzt nicht so, wo man so reinfällt.
Es ist nicht das mit Prosecco oder Fruchtbowle auf dem Balkon im Sonnenschein.
Nee, nicht so.
Es ist schon
richtig.
So ein Buch, was eben ja traurig ist,
sehr
auf vielen
traurig.
Ebenen traurig, aber wie diese Traurigkeit beschrieben
ja,
ist finde ich sehr, sehr stark. Und
ja.
Wenn du auch sagst, es war für dich so traurig, dass du es eigentlich weglegen musstest, zeigt es ja, dass es zumindest da
auf jeden
das
Fall.
Ziel erreicht.
Ich sage, es ist wirklich ein gutes Buch, es ist sehr gut geschrieben und ja, absolut. Vielleicht doch lieber auf dem Balkon als in so einer kalten, einsamen Winternacht, weil das könnte auf andere Weise schwierig werden dann.
Ja, das stimmt. Wobei es ja auch immer doch ein paar kleinere Lichtblicke gibt. Es gibt ja für alle dann doch Bezugspersonen, also auch Norma/Ruthie hat dann eine Tante und diese Tante öffnet ihr dann auch ganz viele Türen, versucht sie zu bestärken. Und trotzdem finde ich, es bleibt diese Spannung, weil man nicht wirklich weiß, was ist damals richtig passiert?
Ja, aber das ist ja relativ offensichtlich.
Naja,
die genauen Umstände, die
genauen
sind aber dann
Umstände.
Auch eigentlich
und relativ... Wie wird es denn sein? Wie findet sie es am Ende heraus? Also
ja,
ich,
das weiß man nicht, das stimmt. Ja,
ich finde, es gibt doch einiges, was nicht von Anfang an klar ist. Natürlich, ich hatte auch relativ schnell gedacht, oh, ich weiß jetzt, dass Norma wahrscheinlich Ruthie ist, was bin ich für ein schlauer Leser? Und dann wurde es so eindeutig, dass eigentlich ziemlich klar war, jede Leserin wird jetzt wissen, dass sie es ist. Und ich habe kurz überlegt, ob mich das stört. Und dann dachte ich, nein, es ist mir lieber so, als wenn man die ganze Zeit eine Norma da rein konstruiert, wo sich natürlich jeder, auch wenn es keine Anzeichen gibt, fragen muss, aber warum gibt es die denn da?
Ja, klar.
Anders insofern ich nicht fand ich das dann ehrlich zu sagen, okay, wir machen jetzt mal reinen Tisch, das ist Ruthie, aber es gibt genug Handlungsstränge, die trotzdem noch aufgelöst werden können.
Aber sehr großer Kontrast zwischen diesem doch ganz sommerlich anmutenden Blaubeer-Cover und der Titel Beeren pflücken und diesem doch relativ düsteren Inhalt. Also, das muss man vielleicht wissen, wenn man zu diesem Buch greift. Ihr wisst es jetzt.
Genau. Also, wenn ihr solche Bücher mögt, dann ist das ganz sicher was für euch. Beeren pflücken von Amanda Peters, deutsch von Brigitte Jakobait. Das ist bei HarperCollins erschienen, hat 321 Seiten und kostet 24 Euro.
Ich habe mitgebracht das neue Buch von Taylor Jenkins Reid. Taylor Jenkins Reid ist eine der erfolgreichsten US-amerakanischen Autorinnen zurzeit. 8 Romane hat die bisher geschrieben, 21 Millionen Exemplare verkauft. Und der Hype um diese Autorin, der ging richtig los, als ihr Buch Die 7 Ehemänner der Evelyn Hugo ein TikTok-Erfolg wurde, BookTok-Erfolg. Und zwar 4 Jahre nach Erscheinen. Während der Corona-Zeit, da wurde ja auch BookTok richtig groß und da ist jemand wohl auf dieses Buch gestoßen und dann haben das alle gelesen und haben sich gefilmt, wie sie geweint haben dabei und so weiter. Und seitdem ist jedes Buch von Taylor Jenkins Reid ein Triumph. Immer stehen im Mittelpunkt starke Frauenfiguren. Das ist ganz interessant. Bei Evelyn Hugo war das eine Filmdiva in den 50ern. Bei Carrie Soto is Black, was übrigens hier, habe ich gerade gesehen, in unserem Studiobücherregal steht, lustigerweise. Eine Tennisspielerin in den 90ern war da die Protagonistin. Und dann Daisy Jones and the Six kennt man vielleicht noch. Da geht es um eine Band in den 60ern. Das wurde auch verfilmt als Miniserie, also auch wahnsinnig erfolgreich. Es sind also immer fiktive Frauenfiguren und immer in einem historischen Kontext. Das heißt, die Geschichten sind so konstruiert, dass sie wahr sein könnten. Ich finde nicht alle Romane von ihr gut, aber interessant ist diese Besonderheit, dass sie, obwohl sie von vergangenen Zeiten ja erzählen, von einer ganz anderen Gesellschaft, viel männergeprägter, viel schwieriger für Frauen, dass sie trotzdem sehr aktuell wirken. Also wirklich eine interessante Autorin. Und ihr neues Buch heißt Atmosphere und spielt in der Astronautenszene. 1980 bewirbt sich Joan Goodwin für das Space Shuttle-Programm der NASA. Das ist übrigens auch ein Triggerwort für mich, wo ich denke, so, das klingt einfach schon an sich so aufregend. Das Space Shuttle-Programm der NASA. Und das war ja ganz neu damals, dass die NASA überhaupt in Erwägung zieht, Frauen auf Weltallmissionen zu schicken. Gab harte Tests vorher. Joan und ein paar andere Frauen und natürlich auch einige Männer werden genommen und absolvieren dann zusammen dieses Trainingsprogramm. Und Joan freundet sich mit anderen aus ihrer Gruppe an und ist vor allem fasziniert von Vanessa. Vanessa ist eine Pilotin in der zivilen Luftfahrt und träumt davon, selbst einen Space Shuttle zu fliegen, weiß aber im Grunde von Anfang an, dass ihr das nie erlaubt werden wird, denn hier endet die Gleichberechtigung der NASA damals. Frauen durften auf gar keinen Fall einen Space Shuttle fliegen. Und Vanessa und Joan verlieben sich. Das kann ich, glaube ich, sagen. Das ist jetzt kein zu großer Spoiler. Müssen das aber geheim halten, denn lesbische Beziehungen sind ein gesellschaftliches No-Go. Noch in den 80ern, also auch wenn man sich das überlegt, als ich das gelesen habe, dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Und bei der NASA schon mal gar nicht erlaubt. Und da geht es auch wie in allen Büchern von Taylor Jenkins Reid natürlich wieder sehr viel um Emanzipation. Joan kämpft lange um Anerkennung ihrer Familie, vor allem ihrer Schwester Barbara, die ein ganz anderes Leben führt und eigentlich auch völlig lost ist in ihrer Rolle als alleinerziehende Mutter, aber trotzdem immer auf Joan irgendwie herabblickt. Das ist ein Gesellschaftsroman und eine Liebesgeschichte und ein ganz großes Drama, denn auch hier fängt es an mit der Gegenwart. Wir sind im Kontrollraum der NASA, Mission Control. Joan ist in Kontakt mit dem Space Shuttle im All und da ist gerade etwas extrem schief gegangen. Und das zieht sich so durchs ganze Buch. Wie wird diese Mission, wird sie gerettet, wer wird gerettet, kommt das Space Shuttle zurück zur Erde und dazwischen wird eben diese Geschichte von Joan erzählt. Ich habe das super gern gelesen. Du guckst schon so ein bisschen abfällig, Jan.
Es war überhaupt nicht mein Buch. Aha, überhaupt nicht.
Ist ja auch ein Frauenbuch.
Ja, so kann man es natürlich einfach abschieben. Ich habe aber auch Gründe, warum es überhaupt nicht mein Buch war. Ja, weil, also zum einen finde ich, du sagst, es alles kann sich auch in der Realität so abspielen. Die Story zwischen Joan und Vanessa ist für mich eine der unglaubwürdig konstruiertesten Liebesgeschichten. Man denkt sich das Dramatischste aus, was zwischen zwei Liebenden passieren kann. Eine allein im Weltall und muss jetzt von der anderen, die am Boden verantwortlich ist, gerettet werden. Uff, da wäre ich aber noch, mitgegangen von mir aus, aber also logisch oder besonders realitätsnah ist das sicher nicht. Und dann hat mich leider von Beginn an die Sprache gestört. Ich glaube, es ist auch einfach nicht gut übersetzt. Das beginnt mit dem ersten Satz, weit vor 9 Uhr erreicht John Goodwin das Johnson Space Center. Weit vor 9 Uhr ist ein Satz, den ich habe lange überlegt, ob ich es einfach an mir liegt und anderes so nicht sagen, kam mir sehr gestelzt vor. Dann gibt es, du hast gerade die Mission Control angesprochen, die wird hier mit Missionskontrolle übersetzt, was dann zu so stelzenhaften Sätzen führt. Die einzige Person in der Missionskontrolle, die direkt mit den Astronauten spricht, ist eine von vielen Rollen, die Astronauten übernehmen, wenn sie nicht gerade auf einer Mission sind. Das klingt so ein bisschen wie ein mit einer KI übersetztes Handout der NASA in dem Ganzen. Mission Control, das ist das Kontrollzentrum, das ist die Flugleitung, aber das ist eben nicht unbedingt die Missionskontrolle. Zumindest ist es keine glückliche Übersetzung.
Das stimmt.
Deswegen fand ich diesen Einstieg, ne, auch in diesem Kontrollzentrum sehr, sehr mühsam, sehr hölzern. Es wird dann besser, wenn wir dann in die Familiengeschichten einsteigen mit den Rückblicken mit Barbara. Da konnte ich dann besser andocken, aber dieses erste Kapitel hat es für mich schon so ein bisschen verdorben. Ich hatte keine Lust, dann weiterzulesen und es bleibt für mich nicht meine Welt. Ich verstehe völlig, warum du sagst, ich mag das, ich kann da viel mit anfangen, weil ja, es sind starke Frauen, es gibt einen historischen Rückblick, man erfährt viel über die Raumfahrt. Und da merkt man, glaube ich, wie unterschiedlich wir lesen, weil für mich war ja Umlaufbahn.
Ja, ich musste dran denken.
Genau so ein Buch von Samantha Harvey, womit du gar nichts anfangen konntest.
Gar nichts.
Das ist eben der Weg, den ich eher wählen würde, um ein Astronautinnenbuch zu lesen. Dieses hier ist anders und ich glaube auch fehlerhaft. Also sich vorzustellen, da sind die Astronautinnen im All, alles ist durchgetaktet. Sie wissen, sie müssen 1000%ig funktionieren, weil ihr Leben davon abhängt. Und dann lassen sie einfach mal die Luke auf, um zuzugucken, wie ein Satellit abgekoppelt wird, obwohl sie das eigentlich nicht dürfen und wissen, dass sie es nicht dürfen. Das habe ich denen nicht abgenommen.
Ja, weißt du, das ist lustig. Das sowas hat mich halt hier nicht gestört, aber mit der gleichen oder einer ähnlichen Argumentation habe ich ja in der letzten Folge gesagt, dass mir Martin Suter nicht gefallen hat. Und deswegen, es bleibt eine emotionale Angelegenheit, Bücher lesen. Es kommt immer drauf an, auf welche eigenen Gefühle und Erfahrungen und keine Ahnung, Stimmung so ein Buch trifft. Bei Martin Suter hat mich ja auch das erste Kapitel oder die ersten Seiten schon rausgerissen, weil ich gesagt habe, ich kann eigentlich nichts mehr glauben, weil das ist so konstruiert. Und ich kann das auch verstehen, dass einem das nicht gefällt. Ich bin da auch durch dieses Buch so durchgerauscht. Das ist so ein Unterhaltungsroman, das ist ja keine NASA-Dokumentation. deswegen dieses, ob da jetzt die Luke offen gelassen wird. Ich habe auch kurz gestutzt und dachte so, hä, haben sie jetzt wirklich die Luke aufgelassen? Aber und ist das der Grund für diese ganze Drama?
Wir haben vorher doch gelernt, dass sie eine bestimmte Zeit unbedingt in der Dekompressionskammer sein müssen.
Ja, ich weiß. Ich sage ja, ich verstehe es.
Dann machen sie einfach. Ja, und das ist ja der Auslöser für alles. Und
ja,
das,
ist mir aber da ist mir bei so einem Buch dann tatsächlich relativ egal. Ich mochte die Personen. Ich wollte wissen, ob die lebend runterkommen. Also man konnte gut in diese Zeit eintauchen, 80er Jahre, was ja jetzt nicht so irrsinnig lange her ist und trotzdem in so vielen Bereichen ja offensichtlich noch so spießig war und so zurückgeblieben. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur in den USA so war, aber da auf jeden Fall. Und auch hier mochte ich vor allem die Beziehung zwischen Joan und Frances, also ihrer Nichte, der Tochter ihrer Schwester. Fand ich super beschrieben, dieses großartige und elementare Erlebnis, Kinder aufwachsen zu sehen. Als sie schreibt, Frances zu lieben bedeutete, sich immer wieder von dem Mädchen zu verabschieden, das sie einmal gewesen war und sich in das zu verlieben, zu dem sie wurde. Fand ich ganz, ganz schön. An manchen Stellen war mir ein bisschen zu viel Pathos. Also deutlich zu viel Pathos, das kann ich aber überlesen. Vor allen Dingen war das so ein US-amerikanischer Weltraumeroberungspathos plus Liebesdingsbums. Also das war mir dann auch manchmal ein bisschen too much. Aber das kann ich überlesen. Ich fand es insgesamt eine ganz gut konstruierte Geschichte und ich wollte am Ende wissen, wie es ausgeht. Und
gut, jetzt hatten wir Ihnen immerhin doch noch unseren Streit zu diesem Buch. Macht euch am besten selbst ein Bild oder schreibt uns, wie ihr es fandet. Taylor Jenkins Reid, Atmosphere, übersetzt von Babette Schröder, ist bei Ullstein erschienen, hat 417 Seiten und kostet 22,99 Euro. Ja, wir gucken ja in unserem Podcast nicht nur auf Bücher, sondern immer auch gern hinter die Kulissen der Buchbranche. Und da gibt es schon seit mehreren Jahren einen Preis. Das hat mich gleich hellhörig werden lassen. Ich bin ja für Preise immer zu haben. Einen Preis, der sich explizit an junge Menschen in der Buchbranche richtet, den Young Excellence Award.
Ja, der Young Excellence Award, das ist ein Preis, den das Börsenblatt jedes Jahr an herausragende Persönlichkeiten aus allen Bereichen der Buchbranche vergibt, zusammen mit ein paar anderen Unternehmen. Und Voraussetzung ist natürlich, diese Personen müssen jung sein. Man liest das immer mal so, Young Excellence Award ist mir immer mal untergekommen, einmal im Jahr und dann, wenn die Preisverleihung ist, aber so richtig näher beschäftigt, habe ich mich damit ehrlicherweise nicht, Jan. Jetzt haben wir uns die Nominiertenliste mal genau angeguckt und dachten uns, ach, das ist ja eigentlich eine schöne Gelegenheit, auch mal in einen Teil der Buchbranche zu gucken, mit dem wir zumindest nicht so wahnsinnig viel zu tun haben und haben da einen Namen entdeckt, Jana Lissek nämlich, die tätig ist im Bereich Foreign Rights, also so Auslandslizenzen. Und dazu haben wir tatsächlich noch nie geredet bei uns im Podcast.
Und deswegen haben wir gedacht, laden wir sie doch ein. Jana Lissek hat Literaturwissenschaften und Romanistik studiert, dann beim S. Fischer Verlag als Lektorin volontiert und von dahin dann 2022 den Sprung zum Diogenes Verlag gemacht, wo sie eben als Foreign Rights Managerin tätig ist. Und was genau sie da macht, darüber wollen wir jetzt mit ihr sprechen.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Bei uns ist jetzt Jana Lissek. Herzlich willkommen, Jana.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Herzlichen Glückwunsch erstmal zur Nominierung für den Young Excellence Award. Wie war das, als du das gehört hast, dass du nominiert bist? Hat dein Verlag dich da gefeiert? Ist das so ein ganz großes Ding in der Branche?
Ja, es war natürlich total aufregend, weil ich mir diese Bewerbung abgeschickt hatte, ohne mir wirklich weiter dabei was zu denken, beziehungsweise nicht gedacht hätte, dass ich dann auch wirklich nominiert werde. Und als ich dann den Anruf bekommen habe, habe ich mich natürlich total gefreut. Ich habe sehr, sehr viel Zuspruch bekommen und Beglückwünschungen. Und ja, ich denke mal, dass die Kolleginnen auch recht aktiv sein werden, wenn es dann bei der öffentlichen Wahl zugeht.
Genau, man kann ja dann abstimmen. Aber sag mal, Young Excellence Award, ich fürchte, den meisten Leuten sagt das überhaupt nichts. Ist das so ein richtig, ist das der Nobelpreis der Branche?
Der Nobelpreis der Branche? Oh, ich glaube nicht. Nein, nein.
Buchpreis vielleicht.
Der Buchpreis, ich weiß nicht genau. Also es geht ja im Prinzip darum, mit diesem Young Excellence Award junge Talente zu fördern in der Buchbranche und natürlich auch deren Stärken, deren Konzepte und Initiative in die Welt hinauszubringen.
Also auf jeden Fall ein Grund zu feiern. Wir sitzen hier übrigens mit Kuchen, dir zu Ehren vielleicht auch, Ananas, gestürzte Ananaskuchen. Was wäre so deine Lieblingssorte?
Gestürzte Ananaskuchen. Mein Lieblingskuchen ist tatsächlich, ich glaube, der russische Zupfkuchen meiner Großmutter. Ja.
Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht.
Hatten wir auch noch nicht, nein.
Oh.
Was genau macht denn ein Foreign Rights Manager?
Also ein Foreign Rights Manager, das bedeutet, dass man in dieser Abteilung Rechte und Lizenzen arbeitet. Und im Prinzip geht es dann darum, jedenfalls mache ich das hauptsächlich, Übersetzungslizenzen ins Ausland zu verkaufen. Das heißt, die Rechte, zum Beispiel die französischsprachigen Rechte oder die englischsprachigen Rechte, an Verlage in den jeweiligen Ländern zu verkaufen, sodass es dann Übersetzungen von unseren Büchern in diesen Märkten gibt.
Das heißt also, du verhandelst, dass Bücher in andere Sprachen übersetzt werden. Welche Sprachen sind das denn? Also Englisch, Französisch oder sind das eigentlich theoretisch alle Sprachen, in die du die Rechte verkaufen würdest?
Oh ja, theoretisch alle und gerne so viel wie möglich. Wir machen die großen Territorien und Sprachräume zu zweit, also sprich, wo ich jetzt auch involviert bin, den angelsächsischen Sprachraum, vor allen Dingen in den USA und Großbritannien und dann noch Frankreich, Italien und die spanischsprachige Welt. Zusätzlich bin ich eigenständig für Portugal und Indien zuständig.
Und wie viele Sprachen kannst du?
Ja, tatsächlich gar nicht so viele. Also meine Kolleginnen können da ein, zwei mehr Sprachen. Deutsch natürlich, Englisch und Französisch, die ich verhandlungssicher sprechen kann. Und dann noch einige Grundkenntnisse im Spanischen. Aber das war es dann tatsächlich auch.
Was ich ja immer total spannend finde, wenn ich im Ausland bin, dann gehe ich in Buchläden und gucke immer, welche deutschen oder andere Autoren, die ich kenne, sind denn da übersetzt worden. Und jetzt war ich gerade in Albanien und habe da zum Beispiel Benedikt Wells, das ist ja auch ein Diogenes-Autor, auf Albanisch gesehen. Das fand ich toll.
Ja, witzig. Wie ist denn das dann, Jana, wenn ihr jetzt Benedikt Wells Bücher nach Albanien verkaufen wollt? Sitzt du denn da mit einem von einem albanischen Verlag am Tisch und wie verhandelt ihr darüber dann auf Englisch oder?
Ja, das funktioniert dann so, dass die meisten Gespräche tatsächlich, oder nicht die meisten Gespräche, aber die Hauptgespräche, die am wichtigsten sind, auf den Messen stattfinden, also auf den großen Buchmessen. Und die sind natürlich eingebettet in diesen Rhythmus, dass zu jedem Programm, also alle 6 Monate eine Verlagsvorschau rauskommt, 2x im Jahr. Und wir dementsprechend auch unseren Foreign Rights Katalog zusammenstellen und dann mit diesem auf die entsprechenden Messen gehen. Die nächste wird natürlich die Buchmesse in Frankfurt sein, aber für den internationalen Lizenzverkauf sind auch noch wichtig London im Frühjahr und dann auch die Kinderbuchmesse in Bologna. Und dann ist es im Prinzip so, dass man sich dann zusammen an diesen Messetisch setzt, die Verkaufsgespräche führt mit den verschiedenen LektorInnen aus der ganzen Welt und von den neuen Titeln erzählt.
Was war denn dein bester Verkauf?
Mein bester Verkauf, den ich jetzt hatte. Also besonders, ich bin ja noch nicht so lange bei Diogenes, jetzt ein bisschen mehr als 2,5 Jahre. Aber was ich total erfreulich fand, waren die Verkäufe zu Elena Fischer. Ein Buch, das ich total toll finde und das wahnsinnig gut funktioniert hat, über das viele Leute gesprochen haben und wir auch einige Lizenzen verkauft haben.
Das heißt, du hast also das Elena Fischer Buch gelesen. Paradise Garden hatten wir ja auch hier im Podcast, fanden wir auch alle ganz großartig. Und dann gehst du zur Buchmesse in so ein Hinterzimmer, kann man sich das so vorstellen, also nicht in diese großen Hallen, und triffst dich dann mit Vertretern aus verschiedenen Ländern und versuchst denen dieses Buch aufzuschnacken.
Also vielleicht erstmal nicht in dem Hinterstübchen. Wir sind am liebsten bei uns am Stand, am Verlagsstand.
Ah, okay.
Oh ja, 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 das ist total schön, weil man natürlich dann den Stand so ein bisschen wie sein Messe zu Hause hat und natürlich man auch die Porträts von den Autoren sehen kann. Man kann auch mal ein Buch zeigen. Da haben wir dann unsere Tische und dann setzt man sich da zusammen hin. Und es sind dann nicht die VertreterInnen aus den verschiedenen Ländern, sondern das sind tatsächlich LektorInnen oder sogar Verleger, mit denen wir die Titel besprechen.
Und dann?
Ja, und dann wird gepitcht, wie man das so sagt. Also wir schauen uns natürlich vorher an, wenn es jetzt zum Beispiel ein Verlag ist, der neu dazukommt, mit dem wir uns noch gar nicht getroffen haben, was der Verlag für ein Programm macht. Natürlich die erzählen die Verleger oder die LektorInnen dann auch, wonach sie gerade suchen und dementsprechend bieten wir dann unsere Titel an.
Und dann sagst du, Elena Fischer, dieses Buch könnt ihr haben für 100.000 Euro oder Franken.
Oh nein. So funktioniert das natürlich nicht. Erst einmal muss Interesse da sein und es müssen verschiedene Faktoren einfach da sein, damit das Buch überhaupt interessant ist, für die ausländischen Verlage zu prüfen. Da gehört natürlich dazu, wenn das Buch schon erschienen ist, gehören dann dazu, ob sich das Buch zu einem Bestseller entwickelt hat, ob das Buch oder die Autorin, der Autor Preise gewonnen hat, ob es gut von der Presse aufgenommen wurde und natürlich auch und vor allen Dingen, ob das Thema interessant ist für die Leserschaft in dem jeweiligen Land oder dem jeweiligen Sprachraum. Und das kann durchaus von Sprach- und Kulturkreis sehr, sehr unterschiedlich sein.
Und liest du dann auch mit den Augen einer Foreign Rights Managerin, dass du nach bestimmten Begriffen, Handlungsorten, Zeiten suchst, wo du denkst, da finde ich bestimmt eher ein Publikum dafür? Was wären denn solche?
Ein konkretes Beispiel habe ich natürlich nicht, aber wenn ein Buch nicht nur in Deutschland stattfindet oder vielleicht so, es ist ein Unterschied, wenn das Buch in einer Kleinstadt spielt, in einer deutschen Kleinstadt, als zum Beispiel in Berlin. Weil Berlin, damit können viele, viele Leute was anfangen und DDR-Bücher, damit können natürlich auch viele Leute etwas anfangen oder interessiert es vielleicht auch ein bisschen mehr als, ich weiß nicht genau, eine Geschichte, die
in einem bayerischen Dorf spielt.
Ja, genau.
Aber gibt es auch so Bücher bei euch im Verlag manchmal, bei denen du denkst, so, boah, das kriege ich bestimmt nicht verkauft?
Nein, das ist natürlich nicht meine Ausgangslage, natürlich nicht. Tendenziell ist natürlich meine Ausgangslage immer ja, wir finden Verlag dafür, ja, natürlich, wir finden sogar mehrere Verlage dafür, denn das Buch hat es auf jeden Fall verdient, übersetzt zu werden und in die Welt hinausgebracht zu werden. Und das ist ja auch das Schöne an diesem Job, ne? Dass man wirklich sehen kann, wie die Bücher um die Welt reisen und was natürlich auch die Echos aus den verschiedenen Ländern und Sprachgruppen sind, wenn wir zum Beispiel mit Presse arbeiten.
Deine große Leidenschaft sind Übersetzungen, hast du gesagt. Dafür bist du auch für den Young Excellence Award nominiert, für deinen Einsatz für Übersetzung. Warum ist dir das so wichtig?
Die literarische Übersetzung ist für mich ein Hauptbestandteil der Arbeit und Teil des Jobs. Es ist aber auch noch mehr als das. Also ich würde Übersetzungen in einem weit größeren Kontext einordnen, denn ich finde, das literarische Übersetzen ist eine kulturelle Praxis, aber halt gleichzeitig ein sozialer Akt und ein politischer Akt. Denn Übersetzungen vermitteln den Lesenden total unbekannte Welten und sogar Geschichten von verschiedenen Ländern und können dazu beitragen, politische und soziale Missstände aufzudecken und hoffentlich dann, wenn der Text einem auch noch gefällt, Interesse auslösen und somit auch Empathie und Toleranz zu entwickeln bei den Lesenden. Also das ist das, was ich darunter verstehe. Eine Sache, die auch ein bisschen beunruhigend ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Entwicklung, dass in den Buchhandlungen mehr Bücher verkaufen in Originalsprachen, also zum Beispiel englische Originale, als Übersetzungen, weil man nicht mehr ein Jahr auf die Übersetzung warten muss und so viele Leute, ne, gerade Junge, inzwischen auch auf Englisch oder vielleicht auch auf anderen Sprachen lesen können und sich dann gleich das Original schnappen und nicht mehr auf die Übersetzung warten.
Eigentlich ist das ja eine coole Entwicklung, finde ich, dass mehr Leute gewillt sind, ja doch diese Hürde zu nehmen, selbst wenn man gut die Sprache heutzutage, die jungen Menschen sprechen sicherlich viel, viel besser Englisch als noch vor ein paar Generationen, aber es ist ja immer noch eine Hürde. Und das auf sich zu nehmen, um ein Buch im Original zu lesen, ist ja jetzt mal gesamtkulturell gesehen eigentlich gut.
Ja, genau, das ist halt so eine Sache. Ich finde es eigentlich auch relativ gut und lese natürlich auch Bücher im Original, ob das jetzt Englisch oder Französisch ist, aber halt auch weit nicht alle. Denn das Problem daran ist, dass wenn wir das auf einmal alle machen, dass der ganze Berufsstand vom Übersetzer, für die Übersetzerin wegfällt und es dann gar keine Übersetzungen mehr gibt oder viel weniger, als es jetzt der Fall ist.
Und damit dann ja die nicht Englisch gut genug können, ausgeschlossen werden und diese Bücher nicht mehr lesen können.
Aber ich hoffe auch, dass sich mit dieser Entwicklung irgendwie auch mehr Potenzial für andere Sprachen, kleinere Sprachen in Anführungszeichen, dazu entwickelt, dass man halt auch vielleicht mal, ja, nochmal ein albanisches Buch macht oder halt Literaturen aus anderen Sprachräumen und Kulturräumen wieder auf den Buchmarkt holt als die Standardsprachen, sagen wir mal so.
Ich bin auf jeden Fall dabei und verspreche jetzt, in der nächsten Folge bringe ich ein albanisches Buch mit.
Ah.
Wenn wir jetzt hier in unserem Studio in Hamburg sitzen, es scheint die Sonne. Also wir haben es in diesem Jahr auch gut mit Sonne in Hamburg. Aber ich stelle mir trotzdem immer vor, Zürich, das muss doch herrlich sein im Sommer. Da geht man. Ich habe das Gefühl, alle sind in der Nähe vom See. Ist dein Büro auch in der Nähe vom See? Diogenes Verlag, ist der in der Nähe vom See?
Ja, tatsächlich. Also man braucht knapp 10 Minuten, um zum See zu gehen. Und es gibt tatsächlich auch viele Kolleginnen, die sehr, sehr regelmäßig in der Mittagspause in den See springen, um sich abzukühlen.
Okay, das heißt, die kommen dann schon so mit Badeklamotten morgens ins Büro?
Ja. Das auf jeden Fall. Und nach der Mittagspause sieht man dann immer die nassen Badesachen, die im Badezimmer hängen.
Ach, wirklich?
Ja.
Klingt nach einem netten Arbeitsplatz.
Ja,
wir haben ja die Alster hier auch um die Ecke, Katharina. Wir können ja gleich losgehen.
Ich glaube, der Zürichsee ist deutlich sauberer als die Alster, oder? Dann wünschen wir dir einen guten Swim heute. Scheint die Sonne?
Vielen Dank. Ja, die Sonne scheint gut. Ja.
Vielen Dank, Jana, für diesen Einblick in deine Arbeit. Und wir sind gespannt, wohin sich die Buchbranche entwickelt und drücken dir aber erstmal ganz fest die Daumen für den Young Excellence Award. Und wenn du gewinnst, dann bitte einen russischen Zupfkuchen und schick uns ein Bild davon.
Ah, das mache ich gerne. Vielen Dank für das Gespräch. Es war super interessant und ja, danke, dass ich da sein durfte.
Ja, Alster, ich weiß nicht. Schwimmst du in Alster?
Nein.
Im Maschsee?
Jein, da gibt es so ein Fitnessstudio mit einem abgegrenzten Badebereich. Da war ich schon mal drin, aber in den Maschsee selber hineinspringen würde ich nicht machen. Da sind so riesige, dicke Karpfen drin.
Ja, ich habe da auch, ich schwimme eh nicht gerne in Seen. Wobei der Zürichsee, der sah schon wirklich sehr, sehr, sehr sauber aus, als ich da mal war. Interessant fand ich jetzt in dem Gespräch mit Jana nochmal diesen Aspekt tatsächlich, dass immer mehr Bücher vor allem im englischen Original verkauft werden in den Buchläden. Ich war gerade neulich in einem sehr großen Buchladen in Hamburg und da gab es richtig große Regale mit den englischen Büchern. Da wäre ich als Jugendliche wäre ich begeistert gewesen.
Ja, wobei ich lese auch sehr gerne Bücher im Original und trotzdem merke ich, dass es einen Unterschied macht. Also auch wenn ich Klassiker lese, Jane Austen beispielsweise, auf Deutsch kriegt man doch in einer guten Übersetzung, finde ich, viel, viel mehr Nuancen mit und viel mehr auch ein Gespür dafür, was wird mir da eigentlich erzählt, auch mehr Einordnung manchmal. Also zum Beispiel, wenn einfach ältere Wörter, die ich nicht einordnen kann, mit deutschen Wörtern übersetzt werden, die mir etwas sagen, aber dieses Gefühl von altertümlicher Sprache viel besser vermitteln können. Also ich mag beides. Ich möchte auf die Übersetzung auch nicht verzichten müssen.
Nee, also ich glaube, es kommt auch sehr auf das Buch an. Also sowas wie Taylor Jenkins Reid zum Beispiel, haben wir ja auch festgestellt, hätte man vielleicht besser im Original gelesen. Aber bei Klassikern ist natürlich nochmal eine Sonderrolle. Da hatten wir ja auch mit Sebastian Gugolz drüber gesprochen. Kurz wollen wir auch nochmal vertiefen, wie man eigentlich Klassiker übersetzt und was das eigentlich bedeutet, dass Klassiker in dem Ursprungsland ja logischerweise nicht nochmal neu bearbeitet werden und Wörter, wie du gerade gesagt hast, ersetzt werden. Das ist ein sehr interessantes Thema. Aber ich finde halt gerade so, ich habe früher gerne so Agatha Christie im Original gelesen. Das war unglaublich teuer. Also wenn man sich das in Deutschland aus England bestellt, hatte, musste man im Grunde hinfahren und da kaufen und das passierte ja dann nicht so oft.
Was ich aber toll finde ist, und das hat Jana ja auch gesagt, dass Bücher uns wirklich die Türen in andere Kulturen, in andere Länder aufschließen können und deswegen auch eine gute Vorbereitung sind, zum Beispiel für eine Reise. Und da haben wir jetzt noch einen besonderen Tipp.
Ja, wir eröffnen auch in dieser Folge wieder unseren Buchladen. Da stehen die Kunden und Kundinnen nämlich schon Schlange. Und hier an dieser Stelle schon mal gleich die gute Nachricht. Es wird demnächst auch wieder eine Sonderfolge nur mit Buchladen-Anfragen und Antworten geben. Wir haben eine Mail bekommen von Silke aus Brüssel und an Silke an dich geht jetzt an dieser Stelle mal direkt der Appell, gründe doch einen Lesekreis in Brüssel, denn Brüssel fehlt noch auf unserer Lesekreislandkarte. Wir haben schon Madrid, wir haben eine Algarve Portimao, glaube ich, jetzt ganz neu, Jan. Mhm. Und wir haben Paris, wir haben London. Brüssel wäre noch eine Möglichkeit. Aber Silke hat ein ganz anderes Anliegen. Und zwar eins, das viele Leute in unseren Buchladen führt. Sie braucht, wie Jan schon gesagt hat, Literatur für den Urlaub. Und zwar am liebsten passend zum Reiseziel. Und zwar in diesem Fall für ihre Freundin Lena.
Lena wird im Sommer eine große Reise machen. Und zwar nach Neuseeland. Sie ist, schreibt Silke, wie ich Mitte 40. Und wir sind eigentlich ständig am Lesen, Bücher austauschen, auf Lesungen gehen und natürlich Podcast hören. Es wäre schön, schreibt Silke, eine neuseeländische Autorin oder einen neuseeländischen Autor zu finden, der ihrer Freundin die Geschichte des Landes und die Menschen dort näher bringen könnte. Und da ist mir ein Name eingefallen, Janet Frame, eine große neuseeländische Autorin. 2003 galt sie auch mal als Favoritin auf den Nobelpreis. Am bekanntesten von ihr ist ihre Autobiografie. Ein Engel an meiner Tafel heißt diese, ist mehrfach ins Deutsche übersetzt worden. Aber Autobiografien sind vielleicht nicht das, was ihr sucht. Deswegen würde ich dir ihren ersten Roman empfehlen, Wenn Eulen schreien, heißt dieser. In dem Janet Frame auch schon ein bisschen ihr eigenes Leben verarbeitet. Sie wurde 1924 in Neuseeland eben geboren, kam aus einer Bahnarbeiterfamilie, die hatten nicht allzu viel Geld und hatte eine sehr traumatische Kindheit. Gleich zwei ihrer Schwestern sind ertrunken und sie selbst litt unter Schizophrenie und war in verschiedenen Nervenheilanstalten.
Oh Gott.
Wurde dann aber trotzdem entdeckt, weil ein anderer neuseeländischer Schriftsteller, Frank Sargeson, sie entdeckte und gefördert hat. Und das Buch, dass sie dann schrieb, Wenn Eulen schreien, das war damals ein Bestseller weit über Neuseeland hinaus. Es erzählt von der Geschichte des Landes mit ganz viel Natur, mit den unterschiedlichen Kulturen des Landes, mit den Legenden des Landes und eben aber auch diese bewegende Geschichte von Janet Frame als Roman verfremdet. Das oder auch alle anderen Bücher von ihr, da gibt es eine ganz große Auswahl, könnte ich dir oder Lena mit auf den Weg geben.
Ja, mir ist natürlich zuerst eingefallen Catherine Mansfield, die große neuseeländische Autorin, die aber die meiste Zeit ihres Lebens ja in Europa verbracht hat. Allerdings spielt Neuseeland auch in einigen ihrer Geschichten eine Rolle. Also da könnte man mal reinlesen, wenn man einen Klassiker sucht. Man könnte auch noch mal reinhören bei uns in Folge 79, Jan. Da haben wir relativ viel über Catherine Mansfield gesprochen. Und mir ist noch eine Kinderbuchautorin eingefallen. Ich weiß natürlich nicht, ob Lena bereit ist, sich auch auf Kinderliteratur einzulassen. Ich kann es ja immer nur wieder raten. Katie Goldie, eine der ganz Großen ihres Fachs auch. Abends um 10 hat die geschrieben. Das ist eine ganz, ganz großartige Familiengeschichte mit einem hinreißenden Protagonisten. Und ein anderes Buch noch von Katie Goldie, Die Anarchie der Buchstaben. Das ist ein großartiges Buch für alle, die gerne mit Sprache spielen und lesen, was man mit Sprache alles machen kann. Beide Bücher sind absolut auch für Erwachsene geeignet. Also einmal diese Familiengeschichte, die kann man genauso gut als Erwachsener lesen. Das sind die Hauptrollen, spielen halt Kinder, wobei auch die Mutter eine wesentliche Rolle hat in dem Buch. Also ich sehe da im Grunde keinen Unterschied zu so einem normalen, in Häkchen, Erwachsenenbuch. Und dieses, die Anarchie der Buchstaben, das ist fast für Kinder ein bisschen zu sophisticated, wie sie damit über Sprache erzählt. Das ist total geeignet für Erwachsene. Beide Bücher gibt es allerdings nur noch antiquarisch, habe ich jetzt, als ich recherchiert habe, rausgefunden. War ich ein bisschen entsetzt, weil das sind so tolle Bücher. Warum gibt es die nicht mehr? Ein bisschen traurig.
Also, da ist hoffentlich einiges dabei. Gerne vielleicht auch zwei Bücher. Der Flug nach Neuseeland ist ja recht lang.
Auf jeden Fall, kann man viel lesen auf dem Flug nach Neuseeland. Übrigens, kennst du Sarah Lark?
Ja, aber ich habe von ihr noch nichts gelesen.
Das ist ja eine deutsche Autorin. Ich nehme an, es ist ein Pseudonym. Die schreibt so sehr High-End-Herz-Schmerz-Kitsch-Geschichten, die in Neuseeland spielen. Also so Love-and-Landscape-Genre.
Vielleicht hat ja eine von euch Sarah Lark gelesen und ins Herz geschlossen. Dann schickt uns mal eine Mail, dann würden wir sie als All-Time-Favorite bei uns vorstellen, als Lieblingsbuch. Und dann lese ich sie auch, versprochen. Aber vorerst ist diese Liste ja noch relativ lang.
Das stimmt allerdings.
Die All-Time-Favorites.
Ja, und hier haben wir eine Mail von Ralf bekommen, der uns geschrieben hat, dass er seit seiner Kindheit wahnsinnig gerne liest. Seine ersten richtigen Bücher waren die Abenteuer von Sherlock Holmes, die er immer noch sehr liebt. Und Ralf hat etwas, wie ich finde, recht Erschütterndes geschrieben, nämlich, Zitat, für mein Gefühl sind 70-80% der von euch empfohlenen Bücher eher etwas für Leserinnen. Das kann man euch nicht vorwerfen, denn das dürfte auch mindestens der Anteil eurer Zuhörerschaft sein. Darüber müssen wir mal kurz reden, Jan. Das habe ich nicht so empfunden, dass wir 70-80%, also explizit für Frauen empfehlen. Die können doch alle lesen.
Du hast zum Beispiel bei Taylor Jenkins Reid auch gleich auf meine Kritik gesagt, ein Frauenbuch.
Aber 66% unserer Hosts sind ja Männer. Und deswegen denke ich mal, dass ihr jetzt nicht explizit nach Frauenbüchern sucht, sondern Bücher, die euch gefallen. Deswegen wundert mich diese Bilanz doch ein bisschen.
Ja, wir suchen nicht explizit danach, aber ich verstehe, wie er darauf kommt, weil wir doch häufiger vielleicht Bücher suchen, die jetzt nicht die, haben wir häufiger drüber gesprochen, klassischen Männerbücher in dem Sinne sind. Deswegen.
Dafür wäre dann auf jeden Fall Daniel und du zuständig für die klassischen Männerbücher. Wir hatten ja neulich das auch das Thema in der Folge. Naja, macht ja nichts, aber wenn Ralf das so empfindet, dann darf Ralf das natürlich so empfinden. Er hat dann noch geschrieben, dass er sich dafür stark machen möchte, gute Bücher zu empfehlen, die vielleicht eher für Männer, aber nicht nur, interessant sein könnten. Und das ist sein All-Time-Favorite für heute, Kaltblütig von Truman Capote. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, Jan, wie du da jetzt das typisch Männermäßige drin rausarbeitest.
Ich finde diese Unterscheidung grundsätzlich nicht gut. So wie Ildiko von Kürti uns mal gesagt hat, man kann auch sagen, alle Bücher sind Frauenbücher, weil mehr Frauen lesen. Jeder sollte das Buch lesen, was ihm oder ihr gut gefällt. Und dieses Buch aber sollte man lesen, weil was für ein Buch, Ralf, das mir beim Lesen wirklich damals ein Gänsehautschauer über den Rücken gejagt hat. Es geht hier um einen ganz realen Mordfall. 1959 haben zwei ehemalige Häftlinge die Familie Klatter, eine Farmersfamilie, kaltblütig umgebracht. Den Vater, die Mutter und die beiden Kinder. Und nur der Freund der Tochter überlebte, weil er kurz vorher das Haus verlassen hatte. Die Täter, die sind schnell gefasst. Sie waren auf das schnelle Geld aus, von dem sie wussten, dass es im Safe der Familie liegt. Und Capote hat dann die beiden im Gefängnis in der Todeszelle besucht, hat lange Gespräche mit ihnen geführt und hat so die Tat Schritt für Schritt rekonstruiert, aber auch die Lebensläufe der beiden Mörder Schritt für Schritt nacherzählt. Und das sind ganz unterschiedliche. Der eine, Hickok, hatte eine relativ normale Kindheit, war dann aber auch der Dominantere, hatte die Gewaltfantasien und war im Prinzip die treibende Kraft hinter dem Ganzen. Der andere, Smith, wurde als Kind schon gehänselt, hatte keine Schulbildung, zog mit seinem alkoholkranken Vater durch die Lande, war dann im Koreakrieg, wurde traumatisiert, verwundet, also auch ein sehr tragisches Lebensschicksal, das ihn aber auch in eine starke Abhängigkeit zu Hickok stellte. Und was Capote hier macht, das ist eben, über diese Gespräche eine Art Psychogramm der beiden Mörder zu erstellen, sehr, sehr detailliert und, daher auch der Name kaltblütig, sehr, sehr sachlich. Also er beschreibt wirklich der Journalismus, der da reinkommt. Das war damals 1965 wirklich eine literarische Sensation und ich finde, es wirkt auch noch heute, wenn man es liest.
Ja, Ralf hat ja noch geschrieben, dass er es gerade neulich mal wieder gelesen hat und immer noch total beeindruckt war und schreibt dazu, es ist ja quasi der Vorläufer zu den ganzen Aktenzeichen XY-Sachen und Prime-Dokus. Das finde ich ganz interessant tatsächlich. Es ist ja wirklich so eine Art erster True-Crime-Roman und Truman Capote war ja Begründer des New Journalism und das heißt, er hat eine wahre Geschichte subjektiv erzählt, also richtig als Geschichte. Das heißt, es ist so ein Mittelding zwischen Roman und Journalismus. Das war damals in den 1960er Jahren total neu und ganz unkonventionell. Tom Wolfe, ja zum Beispiel auch ein Vertreter dieser Stilrichtung und ja, gilt tatsächlich als erstes richtiges True Crime Buch. Er hatte ja darüber gelesen in der New York Times von diesem Mordprozess und war dann selber davon so fasziniert, dass er für die Recherchen nach Kansas gereist ist und zwar nicht alleine, sondern, das finde ich besonders interessant, zusammen mit Harper Lee, der Autorin von Wer die Nachtigall stört, die ja seine Nachbarin war. Also Wahnsinn, was es da manchmal für Verwicklungen gibt, total witzig. Und das Buch dann, was daraus entstanden ist, ist erst als Fortsetzungsroman im New Yorker erschienen und dann so bekannt geworden, dass er tatsächlich sogar vom US-Senat gebeten wurde, bei dem Prozess dann als Berater zu unterstützen. Also das ist schon echt irre, ne? So als Autor im Grunde, als Schriftsteller dann als Berater zum Prozess gebeten zu werden, fand ich sehr interessant. Und es gab dann eben ausgehend davon auch eine riesige Debatte in den USA über die Todesstrafe. Capote hat erzählt, dass die Recherchen, also seine Recherchen zu diesem Fall, ihn tatsächlich zu einem Gegner der Todesstrafe gemacht hat. Mhm. Und meine Recherchen zu diesem All-Time-Favorite, recht umfangreich, bin in ein kleines Rabbit Hole gefallen. Da bin ich auf einen Podcast vom BR gestoßen. In der Reihe Radiowissen gibt es eine komplette Folge über Kaltblütig von Truman Capote. Verlinken wir euch mal in den Shownotes, falls ihr da auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen wollt. Das ist wirklich sehr interessant.
Mhm. Und auch faszinierend. Würdest du mit einem verurteilten Mörder sprechen? Würdest du dich besuchen wollen?
Nee. Es gibt ja manchmal so Sachen im Journalismus, wir haben ja alle, bevor wir jetzt nur in Häkchen so Kultursachen machen wie Literatur, das ist ja relativ harmlos, aber wir haben ja alle auch verschiedene Reportagen gemacht, du ja bestimmt auch. Und man überlegt sich ja schon, was würde ich machen? Ich habe immer total Panik, muss ich zum Glück nie machen, aber ich weiß auch nicht, was ich gesagt hätte, wenn ich den Auftrag bekommen hätte, Hinterbliebene zu befragen. Das war immer meine Horrorvorstellung, wenn ein schreckliches Unglück passiert ist, da hinzufahren und zu versuchen, die Hinterbliebenen zu interviewen. Musste ich zum Glück nie machen. Ein Mörder?
Musste ich machen und ist wirklich keine besonders schöne Aufgabe.
Nee,
aber ich habe als Polizeireporter angefangen und ich habe auch mal für eine Reportage 2 Wochen in einer Jugendstrafvollzugsanstalt verbracht.
Und echt 2 Wochen?
Sah da nette 16-jährige Jungen, die mir dann im Gespräch erzählten, dass sie doch jemanden umgebracht hatten. Das hat mich doch lange beschäftigt, weil man, ja, man sieht es natürlich jemandem nicht an, aber weil ich dieses Bild auch nicht zusammenkriegte.
Also nee, würde ich nicht gerne machen.
Musst du zum Glück auch nicht.
Ja. Zum Glück.
Sondern wir wenden uns wieder der Literatur zu. Aber auch da kann es, ich sag mal, vielleicht mörderisch schwer werden.
Oh, das ist jetzt eine harte Rampe fürs Quiz.
Es ist noch ganz viel Kuchen da. Also wenn du dich stärken möchtest, greif zu.
Absolut. Ich muss übrigens mal sagen, dass das ganze Studio nach Ananas riecht.
Ist doch schön.
Das Quiz.
Ich esse ein bisschen. Du liest mir mal die erste
Quizfrage. Ich lese die erste Frage vor. Und da du vorhin ja schon sagtest, dass Agatha Christie dich eine Zeit lang sehr begeistert hat, wird die Frage für dich ein Kinderspiel sein.
Aha, okay.
Denn auch Agatha Christie ließ sich von einem echten Verbrechen für einen ihrer Romane inspirieren. Welches ihrer Bücher beruht auf einer Tat, die auch als Verbrechen des Jahrhunderts in die Geschichte einging?
Da möchte ich als erstes mal bitte Multiple Choice haben.
Ist das der Tod auf dem Nil? Ist das Mord im Orient Express? Oder ist das Und dann gab's keines mehr?
Ich glaube das Letztere.
und dann gab es keines mehr.
Ich glaube ja.
Das sind ja die 10 Menschen auf einer Insel, wo einer den anderen umbringt. Nein, es ist Mord im Orient-Express.
Ja, Mist.
Mord im Orient-Express, die Entführung des Lindbergh-Babys und die Ermordung des Lindbergh-Babys. Stimmt. Das Verbrechen des Jahrhunderts. Bruno Hauptmann wurde dann als Täter verurteilt. Und das hat Agatha Christie als Vorbild genommen für die Geschichte im Mord im Orient Express, wo ja auch einer reichen Familie ein Baby gestohlen wird. Lindbergh wird nicht genannt als Name, aber es gibt sehr viele Parallelen.
Das ist doch schon sehr lange her, dass ich das gelesen habe. Müsste ich vielleicht mal reaktivieren. Ich habe eine Frage zu der eben erwähnten Beziehung zwischen Truman Capote und Harper Lee. Da gab es ja in diesem Umfeld sehr viele Gerüchte. Mhm. Welches Gerücht gab es nicht? A. Truman Capote soll den Roman Wer die Nachtigall stört geschrieben oder zumindest stark redigiert haben. B. Der Roman sollte eigentlich Atticus heißen. Truman Capote hat den Titel Wer die Nachtigall stört durchgesetzt. Oder C. Truman Capote ist das Vorbild für Scouts Nachbarsjungen Dill. Welches dieser Gerüchte gab es niemals?
Also ich kenne sehr das Gerücht, dass Truman Capote das Buch selbst geschrieben hat, weil ja Harper Lee danach ganz lange nie wieder einen Roman veröffentlichte. Eigentlich sogar nie wieder. Es wurde ja erst kurz vor ihrem Tod ein älterer Vorläuferroman veröffentlicht. Ich kenne auch das Gerücht, dass er eigentlich der Nachbarsjunge Dill sein sollte. Also bleibt nur B.
B ist richtig. Der Roman sollte eigentlich Atticus heißen, aber Harper Lee hat sich selber einen neuen Titel ausgedacht. Und die beiden anderen Gerüchte gab es tatsächlich, dass er den Roman geschrieben haben soll, ist aber widerlegt, weil man dann irgendwann einen Brief gefunden hat, wo Harper Lee ihm das Manuskript geschickt hat und er geantwortet hat, das ist aber toll oder irgendwie so ähnlich ging das.
Es gibt eine tolle Biografie von Harper Lee, I am Scout, ich bin Scout heißt diese, da kann man sehr viel über diese Zeit auch nachlesen. Mhm. Wir haben darüber gesprochen, dass Bücher in andere Sprachen übersetzt werden. Das gilt natürlich auch für Klassiker. In wie viele Sprachen wurde Der Zauberberg von Thomas Mann übersetzt?
Soll ich mal schätzen?
Mhm.
Gott, 50?
Nein.
Ich sag schon, soll ich normal schätzen?
27. Ah. 27 Sprachen. So war zumindest der Stand zum 100-jährigen Jubiläum des Zauberbergs.
Kommt mir wenig vor.
Auf den ersten Blick ja, aber würden dir 27 Sprachen einfallen?
Ja, gut, das ja, aber andererseits, man liest doch immer von Hören. Da hätten wir jetzt mal recherchieren müssen, was das Buch, was in die meisten Sprachen übersetzt wurde, ist.
Die Bibel.
Ja gut, außer die Bibel. Ich meine, was Belletristisches.
Die Abenteuer von Pinocchio habe ich recherchiert.
Und wie viele Sprachen?
Weit über 300.
Siehste, dann müsste doch Der Zauberberg... Jawohl, also das finde ich ein bisschen enttäuschend jetzt für einen Zauberberg.
Pinocchio wurde von Walt Disney verfilmt, das hat sicherlich dazu beigetragen.
Ja, dann habe ich noch eine Frage zum Thema Buchbranche, darum ging es ja bei uns auch eine Weile heute. Und zwar, welche dieser folgenden Branchen-News stimmt? Also ein bisschen umgekehrt jetzt. A. Im Herbst wird es eine Neuverfilmung von Momo geben, dem Roman von Michael Ende. B. Im Herbst wird ein neuer Twilight-Band erscheinen. Oder C, im Herbst startet Hansa Black, ein neues Hansa-Imprint für Dark Romance.
Ich hoffe, dass C falsch ist.
Was meinst du, was richtig ist?
Ach, richtig ist, ein neuer Band der Twilight-Serie wird erscheinen.
Nein, es wird eine Neuverfilmung von Momo geben, im Herbst. Gibt schon einen Trailer, glaube ich. Aber Hansa Black wäre ein schöner Name für Dark Romance-Imprint.
Ja.
Es wird nicht passieren, mach dir keine Sorgen.
Warten wir es ab. Vielleicht hat das ja der Hansa Verlag gehört und denkt, ach Mensch, tolle Idee, machen wir jetzt. So, damit bleibt eigentlich nur noch eins, nämlich der Blick auf das nächste Mal. Und da wird es auch ein bisschen black, ein bisschen düsterer, denn es wird eine Krimi-Sonderfolge geben. Mal gucken, ob ich da das Albanien-Buch auch schon reinkriege oder vielleicht noch eine Folge schiebe.
Das habe ich gerade vorhin schon überlegt. Das wird vielleicht schwierig. Das ist nämlich kein Krimi, nehme ich mal an.
Oder ich suche nochmal, aber sonst spätestens in der übernächsten Folge. In dieser Krimi-Folge soll natürlich auch ein Krimi besprochen werden. Deswegen haben wir diesmal nicht ausgelost, sondern wir haben auf die Bestsellerliste geguckt. Was sind denn dort für Krimis? Und haben uns für den Bestplatzierten entschieden, den wir noch nicht besprochen haben. Und das ist Sommergäste von Tess Gerritsen.
Das ist wahrscheinlich ein weiterer Band ihrer Maura Iles und Jane Rizzoli-Reihe, oder?
Ich habe noch kein einziges Buch von Tess Gerritsen gelesen.
Ich
steige also bei null
ganz ein. Viel gelesen und sehr, sehr gerne. Sehr spannend. aber in die Reihe, ach doch, da kommt man rein. Ich kann dich einen kurzen kleine Einführung geben, dann kommst du da locker rein.
Machen wir. Und wenn ihr noch Tipps habt, Krimis zum Beispiel, die eure Herzensbücher sind für unsere All-Time-Favorites oder Krimis, wo ihr sagt, die sollten wir auf jeden Fall mal lesen, schickt uns auch eine Mail an eatreadsleep@ndr.de.
Ja, also es ist noch genug Ananaskuchen. Übrigens irgendwie ein sommerlicher Duft, obwohl Ananas ja eine der Früchte ist, die man das ganze Jahr über kaufen kann. Ich weiß gar nicht, warum man das so mit Sommer assoziiert. Aber es ist schön. Es hat war eine sehr, sehr schöne literarische Vorspeise, Jan. Vielen Dank nochmal.
Ja, mal gucken, was für Geburtstagskuchen ich noch in der Literatur finde. Da gibt es bestimmt noch einiges.
Bestimmt. Wir hatten ja auch schon den von Harry Potter. Und ich mache mich auf die Suche jetzt, das ist so ungefähr meine nächste Eat, Read, Sleep Amtshandlung, nach einer literarischen Vorspeise, die zu Thomas Mann passt. Denn wir haben ja Anfang Juli unseren großen Thomas Mann-Abend in Lübeck. Wie viel Fun steckt in Thomas Mann? Und sehr ungewöhnlich, es gibt tatsächlich noch Karten. Ich weiß gar nicht, warum. Normalerweise sind unsere Veranstaltungen sehr schnell ausverkauft. Meinst du, die Leute haben Angst vor Thomas Mann?
Das glaube ich nicht.
Wer hat Angst vor Thomas Mann?
Das kann ich mir nicht vorstellen, nein.
Oder vielleicht haben sie Angst vor dem Fun in Thomas Mann? Wie auch immer, Angst ist unberechtigt. Wir wollen weder den Zauberberg neu interpretieren, noch jedes einzelne Thomas Mann Buch vorstellen, sondern vor allem Bücher, die sich mit dem Autor beschäftigen, von der Graphic Novel über wirklich unterhaltsam geschriebene Teilbiografien bis zu einem Drei-Fragezeichen-Band, der sich mit Thomas Mann beschäftigt. Ich verspreche, das wird ein sehr guter Abend und zu hören wird es das natürlich auch geben als Thomas Mann Sonderfolge anlässlich des 150. Geburtstages, den wir das ganze Jahr über Jahr feiern. Allerdings gibt es die Folge erst im September, also wer eine sehr frühe Sneak Peek haben möchte, sollte am 1. Juli nach Lübeck kommen.
Und wo man sonst noch hin kann, das erfahrt ihr, wenn ihr unseren Newsletter abonniert. Einfach anmelden, auch das unter ndr.de/eatreadsleep. Und damit, Katharina, packt die Badehose ein,
ja,
nimmt das kleine Schwesterlein und dann gehen wir auf zur Alster.
Ich weiß, ist ja auch noch ein bisschen kalt. Also in Hamburg ist ja auch viel kälter als in Zürich.
Ja, komm, das muss jetzt sein.
Wenn du in irgendeinen dieser Seen springst, möchte ich ein Beweisfoto haben. Ich schließe das für mich aus. Maximal kann ich da meine Füße reinhalten. Das könnten wir machen, denn wir gehen auch nur 10 Minuten von unserem Büro bis zur Alster. Das sei mal gesagt.
Eben. Und das ist doch vielleicht ein Anfang. Füße rein, Eis in die Hand und dann kann der Sommer kommen. Und wie immer haben wir an dieser Stelle noch einen Podcast-Tipp für euch.
Stell dir vor, Jan, du könntest nicht nur über Harry Potter lesen, sondern mit ihm sprechen oder mit jedem anderen Charakter aus deinem Lieblingsbuch. Hättest du da Lust zu?
Nein.
Damit ist der Podcast-Tipp an dieser Stelle vorbei. Nein, aber es ist ein interessantes Gedankenspiel. Klingt ein bisschen nach Science-Fiction, aber es wird tatsächlich durch KI immer mehr zur Realität. Die Grenzen zwischen Leser und Figur können verschwimmen und plötzlich können wir vielleicht, wenn das noch ein bisschen weiter vorangeht, in Geschichten leben, anstatt sie nur zu lesen. Wobei ich lebe ohnehin in Geschichten, da brauche ich eigentlich gar keinen Dialog, aber vielleicht für andere Leute erleichtert das ja den Zugang zu Literatur und da sind wir ja immer dabei.
Genau, und deswegen ist es aber trotzdem ein Podcast-Tipp, denn was bedeutet das für Autoren und Autorinnen und für die Kunst des Erzählens, wenn so etwas möglich wird? Was macht das eigentlich mit dem Bücherschreiben? In der neuen Folge von der KI-Podcast diskutieren unsere Kollegen Gregor Schmalzried, Marie Kilk und Fritz Espenlaub genau über diese Fragen.
Ja, super interessant. Werde ich mir auf jeden Fall anhören. Und wenn ihr das auch hören wollt, den Link zum KI-Podcast, den packen wir euch natürlich in die Shownotes.